Grüß Gott und herzlich willkommen bei Credo. Martin Löschberger begrüßt Sie am Mikrofon. Wir haben heute auf dem Programm die Fortsetzung einer Reihe zum Thema Tugenden. Die Tugenden, Hoffnung gegen Verzweiflung. Zu diesem Thema haben wir bereits eine Sendung gehabt. Wir setzen heute eben die Vertiefung, die Weiterführung dieses Themas fort. Und dazu begrüße ich nun ganz herzlich in Osnabrück den Moraltheologen Professor Dr. Manfred Balkenohl. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger.
Was ist christliche Hoffnung? Das haben Sie auch im Vortrag im ersten Teil zu den Tugenden Hoffnung gegen Verzweiflung gefragt. Und ja, die Antwort ist ganz einfach für uns Christen, zwar klar verständlich, aber im praktischen Leben, in unserem Lebensprozess dann doch nicht immer so einfach zu verstehen und zu erfassen. Durch Leid, Krankheit und Tod zur Freude der Auferstehung gelangen. Das ist natürlich ganz konkret und tief aus der Offenbarung genommen, die uns Gott mitgeteilt hat. Das ist aus dem tiefen Glauben gesprochen. Aber es ist nicht immer so einfach, in unserem Lebensprozess das immer klar vor Augen zu haben. Herr Professor Balkenohl, was kann eigentlich Menschen dazu bringen, dass sie ihr Leben beenden wollen?
Ja, das ist eine der schwierigsten Fragen, die wir haben. In einer solchen Situation, wir wollen auch gleich ruhig mal das Thema mit einbeziehen, ist es immer wichtig, dass es einen Menschen gibt, der hier helfend und rettend zur Seite stehen kann. Es ist richtig, was Sie sagen. Der Christ hat keinen Anlass, in die Hoffnungslosigkeit hineinzugehen. Und die Verzweiflung ist ja doch wohl so die Spitze der Hoffnungslosigkeit. Da wird man sagen können.
Das gehört ja zu den Fehlformen der Hoffnung. Deshalb lautet ja auch das Thema Hoffnung gegen Verzweiflung. Wir wollen natürlich das Positive hervorheben, aber vor allem auch, was solche Fehlformen der Hoffnung, eben die zur Verzweiflung führt, eben verhindern kann.
Ja. Ja, es ist richtig, dass der Christ keine Veranlassung hat, zu verzweifeln. Und wir müssen hier auch das Wort des Apostels ernst nehmen. Wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Er sagt ja nicht, wir sind nicht wie die Heiden, die keinen Glauben haben, keine Liebe haben. Sicherlich haben es im Heidentum aller Schattierungen auch Liebe gegeben, Glauben gegeben an Gott und an die Götter. Aber letztlich fehlt es doch an Hoffnung. Und das hat der Apostel sicher gesehen und gesagt, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Und der Christ geht ja, wie Sie eben gesagt haben, Lösberger, der Christ geht zusammen mit Christus den Weg aus Krankheit, Leid, Sterben und Tod hin zur Auferstehung. Das ist die Aufgabe des Christen. Und in dem Sinne möchte ich noch ein Wort des Apostels nennen, wenn er sagt, ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt der Apostel Paulus. Hier haben wir ein ganz tiefes Wort. Und er sagt hier die Situation des Christen, eigentlich des Christen aus. Nämlich, der Christ geht nicht nur mit Christus, selbstverständlich mit Christus, aber er geht als Christus den Weg Christi mit. Nämlich durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod hin zur Auferstehung. Das Letzte ist nicht der Karfreitag, sondern der Ostermorgen, die Auferstehung. Und das ist die Situation des Christen. Da müssen wir uns immer wieder vergegenwärtigen, dass dem so ist. Und da müssen wir auch bedingungslos vertrauen. Zum Wesen und zum Vollzug der christlichen Hoffnung gehört eben das bedingungslose Vertrauen, die absolute Zuversicht auf Gott hin. Und das ist schon richtig, Herr Löschberger, dass Sie auf diesen Zusammenhang hinweisen. Und wenn ich nun schon sozusagen in den Ausführungen mittendrin bin, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werde ich auch weiter sagen dürfen, wegen der natürlichen Schwachheit des Menschen, darauf hatten Sie ja Löschberger aufmerksam gemacht, ist ja auch die Notwendigkeit der Gnade in der christlichen Hoffnung ebenfalls zu beachten. Das müssen wir ja sehen. Und wenn es auch so ist, dass der Christ keinen Anlass hat, in die Verzweiflung hinein zu geraten, weil er die sichere Zusage von Gott hat, so müssen wir jedoch auch als Christen sehen, dass wir die Aufgabe haben, nicht nur Hoffnungsperspektiven für uns selbst zu gewinnen, sondern auch für andere Menschen Hoffnungsträger zu sein. Und wenn sich ein Mensch dem Zustand der Verzweiflung nähert, dann handelt es sich um eine tiefgreifende seelische Not, um einen psychischen Schmerzzustand. Und dann bedarf der Mensch eben der Hilfe des Mitmenschen. Und viele betroffene Zeitgenossen versuchen in solchen Zuständen, denn die Verzweiflung ist ja nicht rückläufig in unserem Leben. Die Verzweiflung nimmt heutzutage zu. Viele betroffene Zeitgenossen versuchen nun, diesen Zustand durch ständige Bewegung, durch Umtrieb, durch Hektik erträglicher zu machen, ohne jedoch zu gewahren, dass sie sich permanent auf der Flucht befinden. Selbst die Maximierung äußerer Kontakte, die aber personale Begegnungen und Beziehungen häufig sogar ausschließen und daher nur Scheinkontakte sind, können dann den inneren Zustand der Leere nicht beseitigen. Eine umfassende Verzweiflung ist immer eine Verzweiflung an sich selbst und am Leben insgesamt. Der tiefste Grund dafür ist die Negation aller Lebensperspektiven, einschließlich des Negierens des ewigen Lebens nach dem Tode, der nach christlichem Glauben kein Exitus, kein Ausgang, kein Ende ist, sondern ein Hinüber, ein Übergang. Und wenn wir die Verzweiflung betrachten, dann müssen wir sehen, dass es zwei Wirklichkeiten sind, die häufig miteinander auftauchen. Das Vermissen der Sinnhaftigkeit des Lebens in dieser Welt und das Fehlen von Sinnperspektiven nach dem Tode. Also das, was der Apostel sagt, wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Das ist eigentlich das Kennzeichen des Heidentums aller Perspektiven. Das Fehlen von Sinnperspektiven nach dem Tode. Werden Sinnlosigkeit und Sinnwidrigkeit zur beherrschenden Lebenserfahrung und wird somit die Existenzgrundlage in dieser Welt entzogen, dann antwortet der Mensch auf einen solchen Entzug mit Verzweiflung. Diese kann so umfassend sein, dass selbst der Glaube an ein jenseitiges, glückliches und ewiges Leben ebenfalls zerstört wird. Das ist diametral dem christlichen Glauben entgegengesetzt, wenn wir eben gesehen haben und gesagt haben, dass es ja der Kern des christlichen Glaubens ist, dass der Mensch zusammen mit Christus, der ist ja Christ. Das ist der Grund, warum die Christen Christen heißen, warum der Christ Christ heißt. Christ heißt Christus, genau im Sinne des Wortes des Apostels, welches wir eben gehört haben. Ich lebe aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. versuchst mal tief genug, die Verzweiflung in ihren Erscheinungsformen zu erfassen, dann wird allerdings deutlich, dass in ihr, also in der Verzweiflung, doch noch ein letztes sich Wehren gegen eine völlige Desorientierung und gegen ein gänzliches Zugrundegehen sichtbar wird. Das liegt daran, dass der Mensch selbst in Zuständen der Verzweiflung immer noch auf Gott bezogen bleibt und dass es möglich ist, den Menschen auch in ausweglos erscheinenden Situationen mit viel Güte, mit Langmut, mit Demut, nicht geschwätzig, aber voller Hoffnung aus seinem Zwinger zu befreien. Gott ist der Seinsgrund, die Sinnmitte und das Endziel des Menschen. Daher ist im tiefsten und letzten die Verzweiflung eines Menschen die Loslösung von seinem Ursprung und von seinem Ziel. Der Verlust des bewussten Kontaktes mit Gott. Leidet der Mensch auch schwer an dem Kontaktverlust zum mitmenschlichen Du sowie an zwischenmenschlichen Zerwürfnissen und krankt er an innerseelischen Schwierigkeiten, wie die vielgestaltigen Neurosen hier zeigen, so müssen solche Einbußen ihn aber nicht der Verzweiflung ausliefern. Innerseelische Konflikte und zwischenmenschliche Zerwürfnisse, die den Menschen wohl versagen lassen, ihn auch in Schuld geraten lassen, müssen dann nicht zur Verzweiflung führen, wenn er wenigstens noch mit einem Rest gläubigen Vertrauens mit Gott verbunden ist und auch die Beziehung zu sich und zu Mitmenschen noch ein Stück hat erhalten können. Angesichts der Zunahme zweifelnder und vor allem verzweifelter Menschen heute ist die Beantwortung der Frage natürlich vordringlich geworden, wie der Mensch in die zweifelnde Grundhaltung und in die Verzweiflung gerät. Konkret muss gefragt werden, welche Kräfte es im Menschen selbst sind und welche Mächte außerhalb seiner Person, auch welche Fehlsteuerungen und Unterlassungen ihn zur Verzweiflung gelangen lassen. In entwicklungsgeschichtlicher Zurückführung menschlichen Werdens und Reifens ist auch das bereits vom letzten Mal genannte Urvertrauen zu nennen, das sich zu einem gültigen Personenvertrauen entfalten muss, damit der Mensch nicht an sich selbst, an Mitmenschen und an Gott irre wird. Und daher muss noch ein weiterer Gesichtspunkt genannt werden. Zusammen mit der Entfaltung des Urtrauens muss das Wertempfinden, der Zugang zu den Werten des Lebens gefunden werden, muss das Wertfühlen und später auch das Werterkennen entwickelt werden. Zunächst ist es das Wertfühlen, das Wertnehmen, dass der Mensch die Werte aufnimmt. Zunächst als Wertfühlen, das auch als Wertintuieren bezeichnet werden kann, welches eng verbunden ist mit dem Erleben der ersten Beziehungspersonen im familiären Erlebnisraum. Es ist eine gesicherte Erfahrungstatsache, dass das im Menschen angelegte Gespür für Wertvolles und Wertwidriges bereits im frühen Kindesalter in besonderer Weise durch Vorbild und Beispiel geweckt wird. Und diese Komponente, diese Wirklichkeit ist sogar eine Realität im ihren vorgeburtlichen Zustand des Menschen. Und später Hand in Hand mit dem Prozess des Wertnehmens geht das Unterscheiden der Wertgehalte der Dinge, der Personen und der Vorgänge, aber auch das Unterscheiden von Raum und Zeit, von Form und Farbe, von Gewicht und Gestalt und so weiter. Hier spielt die Nachahmung und das Nachbilden eine kaum zu überschätzende Rolle. Wenn nun die ersten Beziehungspersonen, die Eltern zum Beispiel, in besonderer Weise in ihrem Wert erfassen und Wert erleben, einseitig festgelegt und insofern darf man sagen behindert sind, so entsteht allzu leicht auf dem Wege der Nachahmung und der Übertragung eine entsprechende Behinderung des im Wachstum befindlichen Kindes, sodass die Atmosphäre prägend das Kind beeinflussen und unter Umständen beeinträchtigen kann. In der heutigen technisch durchrationalisierten Leistungs- und Konsumgesellschaft lassen sich zahlreiche Eltern, auch kleinerer Kinder, blindlings in den Sog einer hektischen oder materialistischen Lebensführung hineinziehen, was dann auch häufig durch überflüssige und nicht selten schädliche außerhäusliche Abwesenheit und Berufstätigkeit, insbesondere der Mutter, noch verstärkt wird. Die Verkennung der eigentlichen Lebenswerte auf Seiten der Beziehungspersonen, auch wenn wir dann deren beschränkten Werthorizont betrachten, dann kann somit der Werthorizont des Kindes so sehr einseitig festgelegt werden, dass im späteren erzieherlichen Prozess nur noch schwer die Möglichkeit der Wandlung gefunden werden kann. Hier muss sofort einem Missverständnis vorgebeugt werden. Keineswegs ist die Mutter exklusiv allein für das intuierende Wertnehmen beim Kinde verantwortlich, wenngleich sie hier eine, zunächst mal eine sehr wichtige Aufgabe hat, vor allen Dingen, wenn wir den Brennertal, den vorgeburtlichen Zustand des Menschen betrachten. Und auch hinterher, man muss sehen, dass auch der Werthorizont des Vaters, der ganzen Familie, die Beziehung der Eltern untereinander und zu den Kindern, sowie auch die Anzahl der Geschwister und deren Beziehungen untereinander, das Wertklima im familiären Erlebnisraum wesentlich beeinflussen. Das ist natürlich gerade heute ein Problem von besonderer Bedeutung, weil ja eine Geschwisterfamilie, eine Familie mit einer Anzahl von Geschwistern immer seltener wird. Ergebnisse moderner Therapieforschung machen allerdings nachdrücklich darauf aufmerksam, dass gewöhnlich der Mutter und oder ihrer Stellvertreterin im anfänglichen Prozess des Wertnehmens beim Kinde die Hauptaufgabe zukommt. Das Gelingen des gesamten Lebens ist von diesem unentbehrlichen Wert und dem Wertintuieren und von dem Wertnehmen abhängig. Sehr häufig sieht man bei extremen Formen der Verzweiflung, dass schon sehr viel früher der Mensch nicht zu den tragenden Werten des Lebens hat finden können. Er lebt in einem Zustand des Werteverlustes. Wenn der zum Beispiel der Wert des Lebens in Ehe und Familie etwa nicht gesehen, nicht intuiert, nicht erfasst werden konnte und damit der Prozess, der Wachstumsprozess, auch der seelische Wachstumsprozess von Kindsein bis hin zum Kinderhaben krisenhaft verlaufen ist oder gar nicht stattfinden konnte, dann sehen wir häufig, wenn wir tief genug blicken, dann mündet das oftmals nicht gelungene Leben sehr häufig in Erscheinungsformen der Verzweiflung. Wenn das Familienleben der Ursprungsfamilie nicht früh als wertvoll erlebt worden ist und wenn keine stellvertretende Hilfe eingesetzt hat, das muss man ja auch dabei sehen, dann ist der Mensch aufgrund der bereits erlebten Wertdefizite auch später nur sehr schwer in der Lage, das Entbehrte nachzuholen. Der Werteverlust ist es, der auch zunächst antifamiliäre Mentalität aufkommen lässt und oft die Ursachen von zwischenmenschlichen Zerwürfnissen ausmacht, denen der Mensch dann ratlos und hoffnungslos gegenübersteht. Folgendes müssen wir ebenfalls sehen. Das Wertnehmen, das Erfassen der Werte also, ist die erste und grundlegende Funktion des Gewissens, die für die Entfaltung des Gewissens, der Gewissensanlage insgesamt unentbehrlich ist. Ist umgekehrt dieses Wertnehmen, das im menschlichen Leben zuallererst ein Wertfühlen ist, unzureichend entwickelt, so wird auch das später erwachende Selbsterkennen spürbar beeinträchtigt. Wertfühlen und Werterkennen gehen mit einer geordneten Pflege des Gemütes und der rationalen Fähigkeiten Hand in Hand. Beide Qualitäten sind entscheidend für die Entfaltung der Gewissensanlage, die in den Jahren der frühen Kindheit ganz überwiegend von dem emotionalen Mittenbereich her geschieht. Und zwar noch unentfaltet und prägsam, aber gleichwohl noch unverfälscht ist. Werden nun die Pflege und die Entfaltung der kindlichen emotional-kardialen Mitte einschließlich und vor allem des Gewissens vernachlässigt oder versäumt, so kann sich ein gesundes Selbstwertgefühl, eine stabile Selbsteinschätzung und ein geordnetes Selbstwertstreben nicht einstellen, was dann in der kindlichen Seelenmitte entsteht, ist vielmehr das Gefühl des Vernachlässigtseins, der Minderwertigkeit und des Nicht-Bestehen-Könnens. Bei solcher seelischer Gesamtlage wird vor allem unbewusst der Vergleich mit anderen Kindern hergestellt, der dann in aller Regel negativ ausfällt. So können schon sehr früh Voraussetzungen für Selbstverneinung und Selbstzerstörung entstehen, als Kennzeichen abgründiger Verzweiflung. Die Vernachlässigung des Gemütes und seiner Orientierung ist die eigentliche Quelle für dergleichen Fehlentwicklungen. Das Versäumnis der Gemütspflege hat aber auch deutliche negative Voraussetzungen, negative Auswirkungen vor allem auf den Geistbereich, auf das Zusammenwirken von Verstandeseinsicht und Willensentschluss. Wenn wir hier schon ein wenig tiefer blicken in die Genese der Verzweiflung hinein, dann müssen wir aber auch, die Verzweiflung kann aber auch in kurzer Zeit einen Menschen erfassen. Vor allem dann, wenn katastrophale Einbrüche wie Tod von Angehörigen, Trennung von Freunden und Lebensgefährten oder familiäre Zerwürfnisse im Leben auftreten. Auch kann Verzweiflung wie Angst und Lebensangst ohne einen erkennbaren Grund auftauchen. Wenn Verzweiflung scheinbar unmotiviert auftritt, dann ist das Moment der Plötzlichkeit meistens vordergründig. Der scheinbar plötzliche Einbruch signalisiert sehr häufig eine seit langem bestehende Leere, also ein Vakuum im Menschen, welches tiefer gesehen anzeigt, dass der Mensch nicht in Gott durch den Glauben verwurzelt war. Wenn Verzweiflung dann extreme Formen annimmt, sodass sie zur Selbstaufgabe führt, wovon anfangs die Rede war, dann ist in diesem Selbstverlust, dann ist eigentlich dieser Selbstverlust ein Signal schon für den blockierten Werdeprozess der Hoffnungselemente und damit im Zusammenhang für das Fehlen des übernatürlichen Glaubens zu suchen. Würde man einen verzweifelten Menschen nach den Ursachen seines Zustandes befragen, könnte man niemals eine zutreffende Auskunft über seine Verfassung bekommen können, weil er selber die verborgenen Prägungen und Wirkfaktoren gar nicht kennt, welche in die Seele von Not geführt haben. Das Unbewusste ist auch hier die Quelle der treibenden seelischen Kräfte. Eine exakte Selbstbeobachtung und Rückformbedeutung ist nicht einmal einem relativ gesunden Menschen möglich, geschweige denn jemandem, dessen Seelenleben durch fortwährende Ängste gequält wird, die eine klare Unterscheidung und objektive Selbstbeurteilung verhindern können. Und dann ist noch ein Punkt sehr wichtig. In den Erscheinungsformen der Verzweiflung wird eine verborgene Intention, eine verborgene Zielrichtung zeichenhaft dargelegt. Das ist die kommunikative und zugleich finale Seite der Verzweiflung, auch sozusagen noch, dass sie immer noch, die Verzweiflung, dass sie immer noch auf Sicherstellung, auf Rettung der Person ausgerichtet ist. Dass der Mensch also unbewusst auf der Suche ist nach einem Menschen, der ihn in seiner seelisch desolaten Situation versteht und aus dem Zwinger herausholt, um dieses Bild noch einmal zu gebrauchen. Darum setzt das Unbewusste die Zeichen der Verzweiflung wie Kommunikationsnot, wie extreme Depression oder auch die leiblichen Erscheinungsformen, damit für den Sehenden die Aufmerksamkeit erregt wird und helfende Bemühung möglich wird, die nur mit Kontaktstärkung beginnen kann. Nur wenn dem Verzweifelten oder dem Schwankenden unbegrenztes und vorbehaltloses Vertrauen entgegengebracht wird, wird sich der Haltlose wieder aufrichten können und wieder Vertrauen zu sich selbst gewinnen können. Durch den Anschluss des Verzweifelten an einen Menschen, durch eine wirklich personale Beziehung, kann das verkümmerte Vertrauen neu geweckt werden. Wenn es auf diesem Wege zu einem normalen Kontakt zum mitmenschlichen Du kommt, zu dem der Verzweifelte innerlich aufschauen kann, dann kann er auch wieder für das Wirken Gottes zugänglich gemacht werden. Auf diese Zusammenhänge haben Erziehung und Seelsorge, aber auch die ärztliche Sorge um den Menschen in Zukunft als eigentliche Aufgabe verstärkt Obacht zu geben. Die Verzweiflung in ihrer Höchststeigung kann eine dreifache sein. Die Verzweiflung an sich selbst, am mitmenschlichen Du und an Gott. Solange sie in diesem Sinne noch nicht total ist, also noch nicht alle drei Bereiche und damit das ganze Leben erfasst, ist sie nur partiell, also begrenzt. Das sind weniger theoretische Aspekte, sondern aus dieser Wirklichkeit ergeben sich Anhaltspunkte für die menschenkundige Bemühung. Eine partielle Verzweiflung ist eine Art Vertrauenskrise, die bei menschenkundiger Erziehung und Seelsorge noch überwunden werden kann. Ganz anders sieht es bei der totalen Verzweiflung aus. Hier muss sorgfältig beobachtet werden, in welchem Bereich die Beziehungen noch am wenigsten gestört sind. Und genau an dem Punkt muss angesetzt werden, um tragfähige Beziehungen in der gesamten dreifachen Weise wiederzugewinnen. Noch ein paar Klänge Musik. Und dann werden wir abschließen. Bei menschenkundiger Betrachtung, liebe Hörerinnen und Hörer, müssen wir noch eine weitere Besonderheit beachten, nämlich der selten erkannte Tatbestand, dass sich der für die Verzweiflung charakteristische Kontaktverlust, denn um Kontaktverluste geht es ja hier zutiefst, dass sich der für die Verzweiflung charakteristische Kontaktverlust am ehesten und am häufigsten bei geltungsstrebigen Menschen einstellt. Genauer gesagt bei Menschen, deren Geltungs- und Machtstreben desorientiert, nicht personengemäß ausgerichtet wurde. Weit seltener finden wir bei besitzstrebigen und bei genussstrebigen Menschen die Merkmale der Verzweiflung. Dies zeigt, dass der Mensch wohl materiellen Besitz verlieren kann, ohne in die Verzweiflung zu geraten. Und dass den Genussfähigkeiten selbst bei enormer Einschränkung immer noch Möglichkeiten offen stehen. Der Geltungsstrebige aber sieht beim Verlust der Ehre und seiner Geltung seine Existenz bedroht. Zur Charakterisierung seiner Person ist zu sagen, dass er gleichsam seinen Platz in der Welt niemals recht gefunden und es deshalb nötig hat, immer und überall exzessiv fordernd aufzutreten. Häufig verlangt er von sich und von der Umwelt Übermäßiges, ohne jedoch zu gewahren, dass sein Agieren und Reagieren infantil geblieben ist, weil die notwendigen Vertrauenselemente fehlten, welche das Erwachsensein jedoch konstituieren. Der Geltungs- und Ehrsüchtige ist niemals mit dem zufrieden, was er erreicht hat oder was er geworden ist. Er möchte daher stets im Mittelpunkt alles Geschehens stehen. Zeitliche und räumliche Unbegrenztheit wäre sein Ideal. Er begegnet uns häufig in der Gestalt des hysteroformen Neurotikers. Mit ihm umzugehen verlangt ein überaus hohes Maß an Geduld und Nachsicht. Wenn man den wie immer gearteten Geltungssüchtigen mit tiefem Vertrauen standhält, dann kann er aus der Selbstisolierung und zugleich aus der Krise der Verzweiflung geholt werden. Das ist der gültige Weg, den Menschen aus der Eigenüberheblichkeit zu befreien und die Verehrung und Anbetung Gottes anzubahnen. Vielleicht zeigt sich die Verzweiflung des heute lebenden Menschen am allerdeutlichsten in der Depression. Unsere ganze Gesellschaft hat heute ja einen unverkennbaren Einschlag ins Depressive erhalten. Aber eins müssen wir ja auch sehen. Wird der Lebenswille zersetzt oder der vitale Lebenswille kann auf normalen Wegen selbst durch schwere und schwerste Bedrängnisse nicht zur Selbstaufgabe gebracht werden. Wird er aber der Lebenswille dennoch zersetzt, dann waren im Lebensprozess immer auch andere sehr beteiligt, den Lebenssinn des Mitmenschen zu eliminieren. Und wenn andere in dieser Hinsicht beteiligt waren, dann gibt es auch Menschen, die dem Mitmenschen wieder den Lebenssinn erschließen können. Eine vordringliche Aufgabe und eine vordringliche Frage zunächst ist aber jene, auch in einer vorläufigen Beantwortung der eingangs gestellten Frage, wie denn solche Erscheinungsformen zu beurteilen sind. Eine vordringliche Frage ist jene, wie depressive Stimmungen und erst recht festsitzende Depressionen entstehen. Einer Depression ist immer eine Repression vorausgegangen. Also erst aus Repressionen, sage ich, entstehen Depressionen. Ein Mensch ist also zuvor, das heißt ja, Repression ist zuvor niedergedrückt worden, und zwar von anderen. Und diese Niederdrückung wird habituell in der Depression, die sich ihrerseits eruptiv, also in spontanen Reaktionen äußern kann, zum Beispiel im Suizid, wäre die eingangs gestellte Frage. Der menschenkundig geschulte Blick wird aber stets feststellen, dass ein so belasteter Mensch einerseits total isoliert war und andererseits mit sich selbst in einem unlösbaren Widerspruch lebte. Vielleicht ist diesen innerpersonalen menschlichen Geschehnissen, die zugleich sozial aussagbare Komponenten haben, bislang in Erziehung und Seelsorge zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt worden. Vielleicht hat man sich bislang zu wenig um eine gültige, wirklich gültige Menschenkunde gekümmert. Jedenfalls erkennt man heute deutlicher als früher, dass personale Hilfe personale Kontakte voraussetzt. Dies vor allem in der Kirche zu pflegen und zu stabilisieren gilt. Es ist neu die Frage nach dem Sinn des Lebens zu stellen, welche Elemente neu im Leben geschenkt werden müssen, damit der Mensch nicht in die Verzweiflung gerät. Wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Erinnere ich nochmal an das Wort des Apostels. Der Mensch ist aber immer auf der Suche nach dem Sinn seines Lebens und nach der Suche nach Hoffnungselemente. Diese findet er nicht, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, in der Antike, wie der König Midas im Walde nach der Suche den weißen Silenen zu jagen und zu fangen und zu erfahren, was denn das Allervorzüglichste im Leben des Menschen sei. Dieser aber verspottet ihn und sagt ihm, das Allerbeste ist für dich gänzlich unerreichbar, nicht geboren zu sein, nicht zu sein, nichts zu sein. Das Zweitbeste aber ist für dich, bald zu sterben. Das ist nicht christliche Hoffnung, sondern der christlichen Hoffnung diametral entgegengesetzt. Die christliche Hoffnung eröffnet Christus durch sein Leben, durch seinen Lebensweg, durch Krankheit, Leid, Sterben und Tod hin zur Auferstehung. Und wir verstehen vielleicht den Apostel etwas besser, wenn wir ihn nochmal hören. Wir sind nicht wie die Heiden, die keine Hoffnung haben. Der heute lebende Mensch jagt nicht durch den Wald, um einen Halbgott zu fangen, um zu hören, was für ihn das Beste ist. Er jagt ganz woanders her. Und seine Gebrechen sind ganz andere. Die Depression hatten wir genannt, die Depression. Aber wir müssen auch sehen und die Frage stellen, wie kommt der Mensch in die Situation hinein? Und es gibt die Aufgabe des Menschen, des Mitmenschen, ihn aus dieser depressiven und hoffnungslosen Grundhaltung heraus zu befreien. Und in dem Sinne ist der Mensch Beauftragter Gottes für den Mitmenschen. Mandator Gottes. Er ist Mandat. Er ist ein Mandator Gottes. Weil er ja Ebenbild Gottes, wir haben ja die Glaubenswahrheit, dass der Mensch Ebenbild Gottes ist. Und er hat daher die Aufgabe, das Mandat für den Mitmenschen in unserem Sinne jetzt die christliche Hoffnung deutlich werden zu lassen, zu machen, den Menschen aus der Not, der Verzweiflung herauszuholen und ihm neue Hoffnungsperspektiven zu eröffnen. Zunächst bedanke ich mich, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Geduld.
Verloren hat.
da ansprechen, das ist ein Geheimnis, ein tiefes Geheimnis.
Aber wenn man das jetzt da rein...
Ich vermag die Frage nicht zu beantworten, das ist ein ganz tiefes Geheimnis. Und ich glaube auch, dass ein Geheimnis bleiben wird.
Mhm. Vielleicht leite ich die Frage ein bisschen um und frage ganz allgemein, letztendlich bleibt es natürlich für uns Mitchristen, jetzt sage ich das einmal aus dieser Perspektive, immer ein Geheimnis, weil wir nie ganz in einen Menschen hineinschauen können. Aber gibt es so etwas wie auch eine letzte Willensentscheidung jedes Menschen Gott gegenüber?
Ja, sicherlich gibt es eine Entscheidung des Menschen. Bevor der Mensch aber seine Entscheidungen trifft, hat sich im Lebensprozess von ganz viel, hat es ja viele Mitmenschen gegeben, die ihn, um konkret zu bleiben bei unserem Thema, die Verzweiflung hat hineingeführt, hineinkommen lassen. Mhm. Und darum ist auch die Frage, wenn es denn Menschen gibt, die mitgeholfen haben an der Verzweiflung des Menschen, allein Geräte möchte ich nicht in die Verzweiflung, allein nicht. Es sind immer auch andere, die dort mitgewirkt haben. Mhm. Und wenn es eben denn auch andere gegeben hat, die mitgewirkt haben, dass der Mensch in die Verzweiflung hineingerät, dann wird es auch andere, also auch Menschen geben, die ihn wieder herausholen können. Und dieser Glaube, dass es Menschen gibt, die den Menschen auch in der schlimmsten Situation der Verzweiflung ihn herausholen können. Das ist ja das Kommunikative, hatten wir gesagt, in der Verzweiflung. Ja. Der verborgene, der zutiefst verborgene Sinn, dass die Verzweiflung eine Mitteilung macht an die Menschen, nämlich ihn, den Verzweifelten, aus der desolaten Situation herauszuholen. Wenn wir diesen Glauben wieder gewinnen, dann wird es auch eher möglich sein, die Menschen aus ihrer desolaten Situation der Verzweiflung herauszuholen.
Ich möchte nun unsere erste Hörerin am Telefon begrüßen. Grüß Gott, Frau Margarete Solt.
Ja, aus grüß Staufen. Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe mit viel Interesse zugehört. Es ist auch mein Thema. Mein Thema war immer die Fußwaschung, nämlich auf den anderen zugehen und etwas tun. Aber ich habe festgestellt, dass eine Kontaktarmut in unseren guten Zeiten, die zurückliegen, aufgetreten ist. Man hat nicht einmal mehr den nächsten Nachbarn gekannt. Man hat sich geniert, um ein bisschen Salz zu bitten, um ein bisschen Zucker zu bitten. Man hat dann auch nicht mehr oft gefühlt, dass es dem anderen schlecht geht. Ja. Man ist einfach an sich selber bei sich selber geblieben. Und was sagen Sie darauf?
Ja, Ihre Beobachtung ist tatsächlich präzise. Es ist so, dass die Kommunikation, die mitmenschlichen Begegnungen und Beziehungen weitestgehend zurückgegangen sind. Und die Vereinsamung des Menschen resultiert natürlich aus diesen Tatbeständen. Ganz ohne Zweifel. Und das begünstigt dann auch, dass der Mensch in die Situation der Verzweiflung, die ja stets auch eine Situation der Vereinsamung ist.
Ja.
Verzweiflung ist immer mit Kontaktverlust verbunden.
Ja.
Und darum ist es das Wichtigste, dass die Kontakte hergestellt werden. Und wenn man die Aufgabe hat, wieder Kontakte herzustellen, dann muss man genau das tun, was einem in dem Moment einfällt. Wenn man vorher betet, fällt einem meistenteils das Richtige ein.
Ja, kann man sich verlassen darauf, wenn man viel vom Heiligen Geist betet.
Ja.
Und man hat so einen Gedanken, dass man das dann einfach durchführt.
Ja, und dann den Gedanken aufgreifen und durchführen. Dann kann der Gedanke nicht schlecht sein, wenn man vorher gebetet hat. Dann kann er nicht schlecht sein. Es kann natürlich sein, dass wir in unseren Bemühungen nicht immer Erfolg haben. Das kennen Sie ja.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Das kenne ich, ja.
Das kennen wir. Und das gehört auch dazu, auch zu dem Leiden, was ja auch nicht nur der Betroffene in seiner Vereinsamung und in deiner Verzweiflung hat dieser seelische Not. Die kennt auch jeder, der in helfenden Berufen tätig ist, dass er helfen möchte, aber in bestimmten Situationen nicht helfen kann. Aber wir wissen ja gar nicht, inwieweit selbst unser Versuch schon Hilfe gebracht hat.
Ja. Nein, das wissen wir nicht.
Auch wenn wir meinen, dass wir keinen Erfolg gehabt hätten. Wir wissen ja gar nicht, wo der Erfolg eigentlich liegt. Woher wollen wir das denn wissen?
Ja. Das ist wahr. Aber man muss ein feines Gespür entwickeln, auch gerade heute, wenn es uns wieder besser geht oder hoffentlich bald besser geht, dass da geholfen wird, wo es nötig ist.
Wie recht Sie haben.
Ja.
Ja.
Gell, ich danke Ihnen sehr für Ihre Ausführungen.
Ich danke mich für Ihre wertvollen Hinweise.
Danke für Ihren Anruf. Auf Wiederhören.
Nein, ich kann das Geheimnis nicht ergründen. Und ein Geheimnis, manche Geheimnisse bleiben auch Geheimnisse. Vieles werden wir später vielleicht mit ganz anderen Augen sehen. Davon bin ich auch überzeugt. Aber es ist dennoch die Aufgabe in der Welt da, dass wir, wie Sie eben richtig gesagt haben, mit viel Demut und Langmut den Menschen, wo immer es möglich ist, beizustehen, wo immer es möglich ist. Und dass wir dann in dem Moment auch das tun, was uns einfällt. Und dass wir auch versuchen, in der richtigen Weise die Kontakte zu knüpfen und die Vereinsamung zu lindern.
Dieser eine Punkt schien mir auch besonders bemerkenswert, weil Sie gesagt haben, der Kontaktverlust, der ja sozusagen der Beginn dessen ist, was sich an Verzweiflung dann anbahnt, der Kontaktverlust stellt sich oft an geltungsstrebenden Menschen ein. Ist das ein Aspekt, der vielleicht auch in der wissenschaftlichen Forschung auf diesem Gebiet zu wenig Beachtung gefunden hat?
Weil auch viel, viel zu wenig Beachtung gefunden hat. Es ist ein kaum beachteter Tatbestand, der nur bei genauem Hinsehen deutlich wird. Selbstverständlich ist das so.
Und damit sind wir schon am Ende unserer Sendezeit bei Credo heute angelangt. Ich sage herzlichen Dank, Professor Dr. Manfred Balkenhol, für die Gestaltung dieser Reihe.
Bitte sehr, ich bedanke mich.
Ja, alles Gute und auf Wiederhören. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören heute bei Credo, fürs Anrufen. Und am Mikrofon verabschiedet sich Martin Löschberger.